Sebastian Nölting ist Geschäftsführer von RNT Rausch, einer Firma, die in der Hosting-Welt, in der Cloud-Welt eine Größe ist, die aber außerhalb unserer Branche kaum jemand kennt. Hallo Sebastian, erzähl doch mal, wer ist RNT Rausch, was macht ihr?
Ja, hallo. Die RNT Rausch ist von jeher eigentlich ein Systemhaus mit einer überdimensional großen Hardware-Fertigung. Das hat sich mittlerweile dahin entwickelt, dass wir eben eigene Hardware-Lösungen entwickeln und darauf basieren dann Komplettlösungen. Bekannt sind wir in der CSP-Branche vor allem deswegen, weil es immer noch unser größter Markt ist, wenngleich wir mittlerweile auch andere vertikale Märkte, vor allem im Storage-Segment, bedienen. Aber alle großen, namhaften Hoster schon aus der Webhosting-Zeit heraus sind eigentlich auf unserer Kundenliste.
Du hast jetzt gesagt Hardware. Was genau ist das für Hardware, die ihr produziert?
Ja, angefangen hat es natürlich mit dem klassischen Serversystem. Früher waren ja die Unterschiede zwischen Server und Storage nicht so groß, weil man alles mehr oder weniger lokal gespeichert hat. Das hat sich über die Jahre auseinanderdividiert und auch die Anforderungen an Serversysteme selber haben sich natürlich auch massiv geändert. Dazu kamen dann vor gut 20 Jahren dieser Markt, dieser dedicated Server bei den Webhostern, dass eben ein Kunde seinen eigenen Server mieten konnte, was natürlich die Anforderungen, die Anzahl der unterschiedlichen Systeme nochmal deutlich nach oben geändert hat. Und im Zuge dessen haben wir dann auch angefangen, primär damals auch mit der 1&1, heutigen Donos zusammen, Spezialsysteme, die deutlich effizienter sind als das, was Standard ist, zu entwickeln, um eben die TCO, die Total Cost of Ownership, für den Rechenzentrumsbetreiber zu optimieren.
Genau, ihr habt gerade euer 25-jähriges Jubiläum gefeiert, genau wie Jonas. Also wir haben das auch so ein bisschen aus der Stunde- und Partnerzeit gerechnet. Du hast ja, glaube ich, die Anfänge auch damals schon miterlebt. Wie war das in den frühen Tagen? Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen und wie ist die gewachsen?
Ja, das war natürlich extrem spannend, ja, weil angefangen hat es eigentlich 95, als die Urväter und Gründer von der damaligen Stunde und Partner auf die Idee kamen, wir machen mal was mit Internet. Und das in Deutschland eigentlich so gut wie nicht existent war und vor allem nicht, dass klar war, dass Unternehmen sich früher oder später in irgendeiner Form im Internet mit einer Website oder mit einer eigenen Domain präsentieren müssen. Und da waren wir schon tatsächlich die Lieferanten der ersten Serversysteme, auf denen die ersten Websites von damals Schlund gehostet wurden. Und im Zuge des Wachstums und der Übernahme der 1&1 dann 98 sind wir natürlich entsprechend mitgewachsen und irgendwann ging dann, wie eben schon gesagt, dieser Bereich los, dass man nicht mehr Standard gebaut hat, sondern eben optimiert für Rechenzentrumsanforderungen.
Was ist denn das Besondere an der Zusammenarbeit mit IONOS und den Vorgängerunternehmen? Ich meine, ihr beliefert ja heute wirklich viele unserer Wettbewerber auch, also den ganzen Markt eigentlich. Kann man sagen, gibt es da Unterschiede?
Also es gibt natürlich unterschiedliche Anforderungen der einzelnen Kunden, das ist klar, weil jeder arbeitet ein bisschen anders und hat andere Prioritäten auch auf Systeme und auf den gesamten Rechenzentrumsbetrieb. Das Besondere ist, dass eben die IONOS extrem technisch getrieben ist. Und das ist das, was uns natürlich auch sehr viel Spaß macht, dass wir mit und für eine IONOS Lösungen entwickeln können, die ganz nah dran sind an der technischen Anforderung für den Rechenzentrumsbetrieb. Und wir deswegen weit über den Tellerrand hinausdenken müssen. Einfaches Beispiel, ein System muss eine definierte Ausgangstemperatur haben, egal in welchem Lastzustand es sich befindet, damit eben einfach die Klimaanlage im optimalen Temperaturfenster arbeitet. Das ist schon nicht mehr einfach so Brot- und Buttergeschäft. Das ist schon dann deutlich aufwendiger.
Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich wirklich auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Entwicklungsteams bei euch und bei uns?
Auf allen Ebenen, ja, natürlich. Also es fängt natürlich mit der Entwicklung an, weil wir uns austauschen über Komponenten, über Lösungen, über Designs und geht dann aber auch ins Operative rein, wenn es ins Maintenance geht. Es geht in das Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man ein System so bauen, dass es weiterverwendet werden kann, vielleicht durch Tausch von Komponenten oder Modulen und nicht gleich bei einer neuen Anforderung ein komplett neues System gebaut werden muss. Also das ist eben deutlich vielschichtiger und das ist auch das, was es interessant macht und was Spaß macht.
Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen. Das Ganze fing alles damals an mit dem Schlagwort, wir machen was mit Internet, Webhosting. Jetzt reden wir schon seit, keine Ahnung, 10, 15, bald 20 Jahren wahrscheinlich über Cloud. Wie hat sich diese Verschiebung bei euch bemerkbar gemacht?
Ja, das ist natürlich, die Anzahl der verschiedenen Systeme ist dadurch natürlich gewachsen, ja, weil ein Cloud-basierter Node oder ein Storage, was dann eben dazukommt als ergänzende Komponente, hat natürlich ein komplett anderes Design als das, was wir vor 25, 30 Jahren angefangen haben zu bauen. Und die Komplexität einer solchen Lösung ist natürlich auch unvergleichbar größer als das, was man früher mal gemacht hat. Dazu kommen verschiedene Protokolle, verschiedene Netzwerkarchitekturen, verschiedene Anwendungsszenarien, Betriebssysteme, Applikationen. Also es ist ja vielschichtig. Und gerade wenn man sich anschaut, was die Jonas Cloud macht mit ihrem Datacenter Designer und alles, was da automatisiert dann im Hintergrund passiert, das bedarf natürlich auch einer entsprechenden Ausstattung, dass das überhaupt technisch funktioniert.
Das Thema, das sich hier eigentlich durch fast jeden Vortrag auf dem Jonas Summit durchzieht im Moment und das ja auch sonst in aller Munde ist sicherlich KI, künstliche Intelligenz. Was für einen Einfluss hat das auf eure Produktentwicklung?
Sehr interessant, deutlich breiteren, als ich ihn am Anfang gesehen habe, weil KI denken die meisten, da stellen wir jetzt mal ein paar große GPU-Server ins Rechenzentrum und die sollen ein bisschen was trainieren und dann daraus ein Ergebnis vorweisen. Wir haben tatsächlich Anforderungen aus dem KI-Umfeld, aus komplett anderen Welten, zum Beispiel Automotive. Ja, wenn wir über das autonome Fahren nachdenken, bis so ein Auto in der Lage ist, Level 5, also komplett autonom zu fahren, durchläuft es unglaubliche Entwicklungszyklen. Und da wird KI gespeist durch Sensoren von Fahrzeugen. Und diese Daten müssen ausgewertet, gelernt werden und dann ans Fahrzeug zurückgegeben. Das sind solche Bereiche, wo wir eben auch tätig sind, wo wir auch involviert sind und wo das Anforderungsprofil dann an die Lösung selber wieder eine komplett andere ist, als das, was man gemeinhin kennt, wenn man sich überlegt, ich baue irgendwas KI-gestütztes für ein Rechenzentrum.
Das heißt, dadurch habt ihr letztendlich auch komplett neue Kundengruppen für euch erschlossen?
Das ist richtig, ja. Basiert schlussendlich wieder ein Stück weit auf unseren Standardprodukten, wo dann der Kunde kommt und sagt, hey, das sieht eigentlich ganz interessant aus, aber ich bräuchte es leicht verändert und daraus entwickeln wir dann wieder customized Lösungen, die für einen bestimmten Kunden, für genau sein Anwendungsszenario hergestellt und entwickelt werden.
Wir sprechen nachher hier auf dem Summit auch noch über das Thema Supercomputing. Ist das etwas, was euch beschäftigt?
Also mehr durch die Datenbrille. Ja. Überall da, wo Supercomputing, es werden ja immer Unmengen Daten generiert und wir beschäftigen uns halt an dem Bereich mehr mit dem Thema, wie speichere ich Daten, wie speichere ich vor allem Daten immutable, also unveränderbar, dauerhaft geschützt gegen Ransomware, gegen Veränderungen, gegen Löschen. Das sind die Themen, die wir im HPC-Bereich eher bedienen.
Zum Schluss natürlich die allseits beliebte Frage, der Blick in die Glaskugel. Wo wird es in den nächsten Jahren auf dem Server-Hardware-Cloud-Markt weitergehen, deiner Meinung nach?
Ja, natürlich verschiedene Aspekte. Also sehen wir es mal durch die CPU-Brille. Da haben wir natürlich mit einer AMD, die in den letzten Jahren wieder massiv an Marktstärke gewonnen hat, einen harten Wettbewerber zu Intel. Wir sehen aber gerade ARM als neuen, tatsächlich sehr, sehr technologisch guten alternativen Anbieter kommen, was sicherlich auch für Cloud-Service-Provider eine interessante Plattform sein wird. Dann ist KI mit Sicherheit ein Thema in jedweder Couleur, aber auch für die Cloud-Service-Provider denke ich mal, dass das Multi-Cloud oder hybride Cloud immer mehr wieder Thema sein wird, weil Cloud-Only nicht immer funktioniert und dann eben auch die Notwendigkeit ist, was stelle ich dem Kunden zur Verfügung, damit er sowohl lokal als auch in der Cloud alle Ressourcen optimal zur Verfügung hat.
Vielleicht da gerade noch mal eine Anschlussfrage. Multicloud heißt ja, oder Hybridcloud, ich bin zum Teil bei einem Provider im Rechenzentrum, ich habe es aber unter Umständen als Unternehmen auch in meinem eigenen Rechenzentrum. Arbeitet ihr da auch direkt mit Firmen als Endkunden zusammen oder sind es schon eher die großen Hosdown-Cloud-Anbieter?
Sowohl als auch. Also wir haben Systemintegratoren, die basierend auf unseren Lösungen Edge-to-Cloud bauen. Wir haben die Webhoster wie Jonos, mit denen wir zusammen eben mit unseren Edge-Devices dann Bundles haben, die Jonos-Cloud-Leistungen mit unserer Appliances zusammen zum Beispiel anbietet. Und wir haben natürlich andere Cloud-Service-Provider, die auch reine Cloud-Lösungen anbieten und jetzt darüber nachdenken und uns mit uns darüber reden, dem Kunden Edge-Devices zur Verfügung zu stellen, um eben beim Kunden On-Prem Daten zu sammeln und diese dann in die Cloud zu replizieren.
Vielen Dank, Sebastian Olting.
Ich danke.